Wie bleibt man konkurrenzfähig, wenn die Welt aus den Fugen gerät? Mein heutiger Gast hat darauf Antworten. Er denkt in großen geopolitischen Zusammenhängen und zieht daraus konkrete Schlüsse. Für Unternehmen, für Führungspersönlichkeiten und für uns alle. Er ist Präsident des IMD, des Institute for Management Development in Lausanne und Nestle-Professor für Strategie und politische Ökonomie. Er ist Host vom Leaders Unplugged Podcast und heute spricht er über seine Vision für die Zukunft und darüber, wie man darin eine solide Karriere aufbaut. Herzlich willkommen, David Bach.
Durch die Decke, der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Ein Podcast für Businessfrauen in der Schweiz mit Zahlen, Fakten, Inspiration und mutigen Geschichten.
David, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Das Thema, wie wir unsere Karrieren zukunftssicher machen und was es für Skills dafür braucht, ist natürlich zurzeit besonders relevant. Und ich freue mich, später deine Tipps dazu zu hören. Aber bevor wir mit diesem Thema starten, wir bitten immer unsere Gäste, einen Gegenstand uns mitzubringen. Und du hast uns auch einen Gegenstand mitgebracht. Was ist das und was ist die Geschichte dahinter?
Auf jeden Fall gerne. Ich beschreibe das erstmal, ich halte es auch kurz hoch, damit man es vielleicht auch sehen kann. Das ist so ein Brick im Prinzip und was das ist, sind 75.000 deutsche Mark, die geschreddert worden sind und dann zusammengepresst worden sind zu so einem Briefbeschwerer im Prinzip. Und das Ganze ist von 2002. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt. Frankfurt ist natürlich bekannt als Heimat für die Europäische Zentralbank und auch für die Deutsche Bundesbank. Und war natürlich ganz wichtig für die Einführung des Euros. Aber was für mich so interessant daran ist, an diesen geschredderten 75.000 Mark, denn natürlich mussten die Währungen der verschiedenen Euronationen geschreddert werden und zerstört werden, ist natürlich, dass Geld auf der einen Seite unglaublich wichtig ist. Der Kapitalismus ist real, wir fühlen das alle. Und trotzdem ist es eine soziale Konstruktion. Wir haben uns Papiergeld erfunden und wir können das natürlich relativ schnell wieder zerstören. Und ich denke da immer an den armen Menschen, der säckeweise Geld in den Schredder schütten musste. Und ich bringe das häufig in den Unterricht zu meinen Studenten und sage ihnen, wir sprechen über Kapitalismus, wir sprechen über die Institution des Kapitalismus, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir das selbst kreiert haben als Menschen. Und das sieht man natürlich an dem geschredderten Geld und deswegen können wir es auch verändern.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Dinge, die wir so als absolute Wahrheiten betrachten, sind im Prinzip nichts anderes als eine kollektive Abmachung, oder? Dass es die gibt.
Auf jeden Fall. Sehr viel von unserem Leben, auch von unserer Wirtschaft, basiert auf diesen kollektiven Abmachungen, wie du es sagst. Und wir können die natürlich verändern. Wir sehen das jetzt zum Teil, wir sprechen nachher mit Sicherheit drüber, wie Donald Trump die Regeln der globalen Wirtschaft verändert. Und im Prinzip macht er eigentlich nur das, dass er nicht mehr sich an diese häufig impliziten Abkommen hält, was man denn tun sollte und was man nicht tun sollte. Also diese Abkommen, diese kollektiven Abkommen, die sind natürlich, die können sehr robust sein, die gehen von Generation zu Generation weiter. Aber die können sich auch verändern und manchmal relativ schnell.
Ja, wir werden das Thema gleich vertiefen. Aber eine Frage habe ich noch. Hast du Geld bezahlt, um diesen Brick zu bekommen?
Ja, das steht sogar da drauf. Also das hat, glaube ich, 10 Euro damals gekostet, den zu kaufen. Also da hat die Organisation, die das gemacht hat, auch noch ein bisschen Geld verdient dabei, ja.
Sehr schön.
Natürlich noch ironischer.
Ja, ja, genau, genau. Jetzt, du hast einen beeindruckenden Werdegang. Du hast an den Universitäten Yale und Berkeley Political Science studiert und bist seit September 24 Direktor einer globalen Business School, dem IMD in Lausanne. Woher kommt deine Leidenschaft für politische Systeme?
Ich bin natürlich aufgewachsen zu einer sehr interessanten Zeit in einem geteilten Deutschland, 1975 geboren in Westdeutschland und habe natürlich die Wende und die Wiedervereinigung miterlebt, die Euphorie was die europäische Einigung anging. Ich habe gerade von der Einführung des Euros gesprochen. Da war viel Idealismus dabei. Ich war auf jeden Fall Teil dieser End-of-History-Generation und habe mich deswegen natürlich sehr für Politik interessiert. Habe in den USA Politikwissenschaft studiert, aber das Interessante an dem System dort ist natürlich, dass man nicht nur Politik studiert. Das war auch einer der Gründe, warum ich in die USA gegangen bin. Ich habe andere Sachen nebenbei studiert und dachte eigentlich, dass ich als Unternehmensberater irgendwo anfange oder in der Industrie arbeite. Aber es hat mich so fasziniert zu verstehen, wie soziale Systeme funktionieren, wie sie sich verändern über Zeit, dass ich dann entschieden habe, noch den Doktor hinten dran zu hängen. Kam nach Kalifornien Ende der 90er Jahre durch diesen Dotcom-Boom rein und seitdem diese Wechselwirkung zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen Gesellschaft und Technologie, die fasziniert mich einfach. Und natürlich habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt an so einer tollen Schule mit so vielen interessanten Menschen zusammenzukommen und mit ihnen Ideen auszutauschen und ihnen zu helfen, so ein bisschen Sinn zu machen von den ganzen Veränderungen, die wir jetzt erleben.
Mhm. Du hast es erwähnt, du warst lange Zeit in den USA im akademischen Bereich tätig. Hast du eigentlich die Eingriffe, die die US-Regierung jetzt im universitären Bereich macht, miterlebt? Und was sagst du dazu?
Ich habe die so nicht miterlebt, weil unsere Familie 2020 gegangen ist. Das heißt also, es war am Ende der ersten Trump-Administration. Und da gab es zwar die verbalen Attacken auf die Universitäten, das habe ich schon mitbekommen, aber nicht das Wegnehmen von Forschungsgeldern, das Verklagen von Universitäten, was jetzt passiert ist. Das betrübt mich natürlich sehr. Wir haben das Gespräch jetzt. Der Grund, warum ich diese Arbeit machen kann, ist, weil ich die Möglichkeit hatte, als ausländischer Student in die USA zu gehen und dort Möglichkeiten hatte, die ich in Deutschland nicht gehabt hätte, wahrscheinlich auch in Europa nicht gehabt hätte. Das heißt also, ich bin ein Produkt dieses amerikanischen Systems, auch dieser Generosität, die amerikanischen Schulen an ausländische Studenten zu öffnen. Und zu sehen, wie die jetzige Regierung es nicht nur schwerer macht für amerikanische Universitäten, Talent aus der Welt anzuziehen, sondern ihnen es auch vorschreibt, wie sie zu unterrichten haben oder versucht vorzuschreiben, wie sie zu unterrichten haben, wie sie forschen sollen. Das ist natürlich schon persönlich für mich und schlimm. Und ich habe viele Kollegen in den USA, die darunter leiden und auch einige, die sich jetzt nach anderen Orten umschauen, auch die Schweiz und Europa sich ansehen als Orte, wo sie ihre Forschung ohne politischen Einfluss machen können.
Also das kann durchaus auch negative Konsequenzen für die USA haben. Jetzt, du hast vorher den Begriff End of History benutzt. Wenn man die Schlagzeilen heute liest, hat man tatsächlich das Gefühl, End of History wieder, oder? Die Welt geht gleich unter. Was passiert gerade?
Es ist natürlich einfach, sich die Zeitung anzusehen und zu sagen, das hat alles im November 2024 angefangen mit der Wahl von Donald Trump. Aber natürlich ist es nicht so. Wir hatten vorher den Russlands Angriff auf die Ukraine, wir hatten die Pandemie, wir hatten andere Konflikte natürlich auch. Der Angriff von Hamas auf Israel und Israels Zerstörung von Gaza. Und es ist relativ einfach, sich auf die einzelnen Konflikte zu konzentrieren und über Trump zu sprechen oder Putin oder Netanyahu. Aber was tatsächlich in der Welt passiert, ist größer und struktureller. Was wir gesehen haben, was wir erleben über die letzten 10, 15 Jahre, ist, die USA sind nicht mehr die Weltmacht, die sie mal waren. Nicht, weil die USA kleiner geworden sind als Wirtschaft, sondern einfach, weil China viel, viel schneller gewachsen ist. Und China hat dieses Wachstum genutzt und ist nicht nur zu einem Fabrikationsweltmeister geworden, sondern natürlich auch zu einer wissenschaftlichen und technologischen Weltmacht. Es hat in eine Marine investiert, die dem Land jetzt die Möglichkeit gibt, auf den Weltmeeren präsent zu sein. Es hat politische Allianzen geschaffen in Zentralasien, auch in Afrika. Und über die letzten 10 Jahre, vor allem in den USA, ist im Prinzip die Schlussfolgerung gewesen, dass die USA kein Interesse mehr daran haben, in der Welt Stabilität und Ordnung zu schaffen, wenn der größte Nutznießer davon der wachsende Rivale China ist. Und die Amerikaner haben sich deswegen Schritt für Schritt zurückgezogen von Säulen der Weltordnung, die für uns alle normal gewesen sind. Da gehört dazu, die Sicherheit von Alliierten in Europa und Asien zu garantieren. Es gehört dazu, den größten Binnenmarkt, die amerikanische Wirtschaft, offen zu halten. Es gehört dazu, die Universitäten als Magneten zu benutzen für Talente. Das ist alles jetzt Schritt für Schritt weggegangen, da die USA halt eben nicht mehr den Vorteil darin sehen, im Prinzip selbst für diese Stabilität und für diese Offenheit zu sorgen. Deswegen fehlt in der Welt Führung. Und wir sehen, was passiert, wenn in der Weltführung fehlt, unter anderem durch diese Konflikte.
Also du sagst, es entsteht gerade eine neue Weltordnung. Welche Werte müssen wir behalten? Was wäre extrem wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren?
Es gibt natürlich verschiedene Vorschläge, was diese neue Weltordnung ausmacht. Da gibt es auf der einen Seite den Trump-Vorschlag und das ist, was auf Englisch dann häufig als Might Makes Right genannt wird. Das heißt also, wenn ich die Macht habe, wenn ich das stärkste Militär habe, wenn ich die größte Wirtschaft habe, dann kann ich meinen Willen den anderen aufzwingen. Und das hat er natürlich mit seiner Handelspolitik versucht, auch gegenüber der Schweiz. Das hat es mit seiner Politik, was Grönland angeht, versucht und natürlich tut er das jetzt auch in Venezuela und dem Iran. Es gibt aber auch andere Vorschläge. Vielleicht die beste Alternative dazu ist natürlich die, die häufig mit Mark Carney, mit dem kanadischen Premierminister jetzt identifiziert wird, der in Davos am Weltwirtschaftsforum von einem Values-Based Realism gesprochen hat oder einem Principled Pragmatism. Das heißt, man nimmt schon zur Kenntnis, dass wirtschaftliche und militärische Macht in der Welt eine große Rolle spielt, dass man den Idealismus vielleicht ein klein wenig an den Rand setzen muss, aber dass Werte trotzdem eine große Rolle spielen. Und zu diesen Werten gehört natürlich gerade für uns Europäer, auch für die Kanadier, auch für andere, die Demokratie, der Respekt und der Schutz von Menschenrechten, eine unabhängige Presse. Aber da gehört natürlich auch dazu, dass man wirtschaftliche Rahmenbedingungen schaffen kann, wo Unternehmen Investitionen machen. Das heißt also, dass die Politik einigermaßen verlässlich ist. Das Wichtige ist, da kommt der Realismus wieder zurück, dass man diese Werte im Prinzip nicht als Litmus-Test benutzen sollte, sondern auch verstehen muss, dass man in dieser jetzigen Welt auch mit anderen Ländern zusammenkommen kann in Bereichen, wo es gemeinsame Interessen gibt, von der Handelspolitik zum Klimaschutz, zur Pandemiebekämpfung. Selbst wenn diese Länder, vielleicht Länder in der Golfregion oder Länder in Asien, einige unserer anderen Werte nicht mit uns teilen.
Du hast vorher Demokratie genannt als eine dieser Säulen der Weltordnung. Wie ist es für dich? Ist Demokratie ein überholtes Konzept? Also ich meine, das wurde erfunden von den antiken Griechen, das muss ich natürlich erwähnen. Das ist aber 4000 Jahre her oder 3000-4000 Jahre her. Brauchen wir jetzt so etwas wie Demokratie 2.0?
Also die Demokratie ist natürlich schon ein System, das ein bisschen in Bedrängnis gekommen ist. In den letzten 15 Jahren ist die Anzahl von Demokratien in der Welt gesunken. Die Anzahl derer, die in Demokratien leben, ist sogar noch stärker gesunken. Zum Teil, weil in vielen größeren Ländern, wir denken an die Türkei, wir denken aber natürlich auch an Indien, doch die demokratischen Rechte rückläufig gewesen sind in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt also, diese Welle an Demokratisierung, die wir nach dem Ende des Kalten Krieges gesehen haben, die ist vorbei. Und das ist natürlich schon besorgniserregend. Wir sehen natürlich auch, dass die Demokratie nicht nur in den USA, sondern auch in Teilen Europas ein bisschen unter Druck gerät. Ungarn ist ein Beispiel, Serbien ein anderes Beispiel. Aber in vielen europäischen Ländern sehen wir, dass die Unabhängigkeit der Gerichte, die Freiheit der Medien doch immer mehr unter Druck geraten. Ich bin natürlich leidenschaftlicher Demokratieverfechter und Liberalismusverfechter. Und deswegen nehme ich das ernst, was du gesagt hast. Wir müssen Demokratien auch neu erfinden können. Was häufig vergessen wird, ist, dass Sinn und Zweck einer Demokratie nicht ist, so schnell wie möglich Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, die Grundrechte der Bürger zu schützen. Das ist im Prinzip das, was wir natürlich erzielen wollen. Also müssen wir lernen, wie wir die Grundrechte schützen können, aber gleichzeitig schnellere Entscheidungen treffen können, damit wir in einer dynamischen Weltwirtschaft bestehen können. Also das ist ein Bereich, oder ein Bereich, wo die Demokratie sich reformieren muss. Wir müssen auch Fortschritte machen, dass Bürger sich tatsächlich repräsentiert fühlen in der Demokratie. In vielen europäischen Ländern ist das nicht so. Die Schweiz ist da eine gute Ausnahme und die Art und Weise, wie die Gesellschaft hier sich in den politischen Prozess einbringt, kann schon ein Beispiel sein für andere. Also es ist auf jeden Fall viel Reformbedarf und Reformmöglichkeit, aber ich bleibe weiter Verfechter von Demokratie und Liberalismus.
Ja, ich bin einverstanden, hundertprozentig einverstanden. Wir haben über alles gesprochen, was nicht so gut läuft. Gibt es auch Raum für Optimismus? Gibt es Punkte, die dich optimistisch stimmen für die Zukunft?
Auf jeden Fall, so viele. Und es ist so wichtig, dass wir uns darauf besinnen. Das heißt also, die Lebenserwartung auf der Welt war nie so hoch wie jetzt. Die Geburtensterblichkeit war nie so niedrig wie jetzt. Viel, viel weniger Menschen als noch vor 10 oder 20 Jahren leben tatsächlich in schlimmer Armut. Natürlich sind es immer noch zu viele, aber es sind deutlich weniger. Überlebenschancen bei vielen Erkrankungen, Krebserkrankungen sind über die letzten Jahre ständig in die Höhe gegangen. Es gibt laufend technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt, der die Lebensqualität verbessert. Ich bin unglaublich leidenschaftlich, was die Elektrifizierung unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft angeht. Wir sind da immer noch am Anfang davon. Die Effizienzsteigerung, die wir erzielen können, die Resilienz, die wir erzielen können, wenn wir mehr Elektrizität selber produzieren, gerade auch mit erneuerbaren Energien und was das bedeutet so für die Effizienz und den Wirkungsgrad der ganzen Wirtschaft. Und auch da gibt's viele Fortschritte. Und vielleicht ist es der große Vorteil, den ich habe an der Business School, dass ich natürlich ständig von Studenten und von anderen Programmteilnehmern umringt bin, die Ziele haben, die Träume haben, die optimistisch sind über die Zukunft. Und da sehe ich schon viel, was mich weiter hoffnungsvoll stimmt, was die Zukunft angeht.
Ja, schön, Träume zu haben und mit Studenten, mit jungen Menschen sehr viel Kontakt zu haben, ist natürlich sehr, sehr positiv immer. Jetzt möchte ich ein bisschen zu einem anderen Thema wechseln, was für uns Advanced natürlich sehr wichtig ist, und das ist die ganze Debatte über Gleichstellung. Also speziell von den USA natürlich kommt jetzt sehr viel Gegenwind für die Gleichstellung, Diversität und Inklusion. Und man sieht auch tatsächlich auf den großen Bühnen wie Davos zum Beispiel, dass das Thema dieses Jahr nicht so präsent war, wie auch schon. Wie ordnest du das ein? Ist die Debatte tot?
Also ich hatte das Glück, dass ich in Davos an einem Workshop zu Gender Parity teilgenommen habe. Allerdings war der donnerstags morgens um 7.30 Uhr. Das heißt also, das war schon für die, die leidenschaftlich sind, was das Thema angeht. Aber es war ein volles Haus. Es waren jede Menge tolle Menschen dort aus verschiedenen Sektoren, verschiedenen Bereichen. Nicht nur Frauen, sondern auch Männer, denen wichtig ist, weiter für Gleichstellung und Gleichberechtigkeit zu kämpfen. Und auch dort gibt's Fortschritte, trotz der Schlagzeilen. Wir sehen, dass viel zu wenig Frauen in Führungspositionen sind, aber es sind mehr als in der Vergangenheit. Es gibt zu wenig Frauen in Aufsichtsräten, aber mehr als in der Vergangenheit. Das heißt also, wir machen weiter Fortschritt. Natürlich ist das politische Klima gerade in den USA nicht besonders hilfreich, und internationale Unternehmen, die auch Präsenz in den USA haben, haben sich schon in dieser schwierigen Situation gefunden, wo sie dann entscheiden mussten, was sie denn auf ihrer Webseite sagen und ob sie noch ihren DEI-Report produzieren. Aber viele Führungskräfte, mit denen ich spreche, arbeiten weiter an dem Thema, weil es einfach Sinn macht. Es ist nicht nur das Richtige, das moralisch Richtige, sondern auch das wirtschaftlich Sinnvolle. Diverse Teams sind bessere Teams, die sind innovativer, die sind resilienter. Wir sehen das in so vielen Studien, und deswegen Fortschritt wird weiter gemacht, aber vielleicht ein bisschen weniger sichtbar, weil leider das Thema brisant geworden ist, gerade in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt.
Und dieses Nicht-Sichtbar-Sein, machst du dir Sorgen, dass das Thema trotzdem verschwindet, dass die Priorität nach unten geht?
Ja, ich mache mir auf jeden Fall Sorgen. Das ist natürlich schon wichtig. Wir haben so ein bisschen über Optimismus und Hoffnung natürlich vorhin gesprochen, dass junge Mädchen, dass junge Frauen sehen, dass es Möglichkeiten für sie gibt, vielleicht auch Möglichkeiten, die für ihre Mütter und ihre Großmütter nicht da waren. Und wenn sie den Eindruck kriegen, dass wir keinen Fortschritt machen, dann ist das natürlich demotivierend, dann geht man bestimmte Risiken nicht ein, dann gibt man vielleicht verfrüht auf und das macht mir schon Sorge. Deswegen ist die Arbeit, Alkistis, die ihr alle macht, bei Advanced natürlich unglaublich wichtig, gerade auch diesen Generationskontakt zu suchen zwischen Führungskräften jetzt, die mit jungen Frauen, die in den Beruf eintreten, Verbindung knüpfen können und sie unterstützen können und auch weitergeben können, was gelernt worden ist und wie viel besser das Umfeld heute ist. Also das ist schon sehr wichtig, dass wir da das Momentum nicht verlieren, gerade auch durch diese schwierige Zeit, in der wir auf jeden Fall jetzt sind.
Ich bin einverstanden. Jetzt, du hast in einem Gespräch etwas gesagt, was ich sehr interessant gefunden habe. Und zwar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Gender Gap in einer Gesellschaft und der Tatsache, dass junge Männer überdurchschnittlich oft rechte Parteien wählen. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber sagen?
Ja, also das ist einer der interessantesten Trends und vielleicht auch einer der besorgniserregendsten Trends, was die Demokratie angeht. Das heißt, junge Männer wählen immer häufiger für populistische Parteien oder stimmen immer häufiger für populistische Parteien, gerade auf der rechten Seite. Und da gibt's verschiedene Gründe dafür. Viele haben mit Frust zu tun, dass die etablierten Parteien bestimmte Probleme nicht lösen. Aber Forscher haben auch ausreichend Hinweise dafür gefunden, dass für viele junge Männer, dass die Rolle, die sie in der Gesellschaft einnehmen sollen oder einnehmen können, für sie nicht klar ist. Und dass da so eine bestimmte Nostalgie dabei ist, wie die Welt mal war, als du als Mann natürlich das Oberhaupt der Familie warst und natürlich hat sich alles um dich gedreht. Und das ist vielleicht für mich leicht zu sagen, die Welt, in der wir jetzt sind, ist eine viel bessere Welt. Aber es ist natürlich schon so, dass du, wenn du so diese Bilder hast, vielleicht diese romantisierte Version hast von dem, was die Vergangenheit war, dass es relativ leicht ist, für populistische Parteien diese jungen Männer zu werben und im Prinzip zu sagen, die Probleme, die du erfährst, die kommen alle daher, dass die Politik, dass sich Unternehmen zu sehr um andere kümmern, um Frauen, um Minderheiten, um Einwanderer und keiner kümmert sich um dich. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt diese Gender Gap haben, was Wahlverhalten angeht. Es ist häufig oder lange schon so gewesen, dass jüngere Wähler öfter mal vielleicht auch die Parteien an den Flügel wählen. Aber dass das jetzt so stark aufeinander geht, wo junge Frauen etablierte Parteien weiterwählen oder etwa mehr populistische Parteien, aber auf der linken Seite, aber gerade junge Männer immer mehr die populistischen Parteien rechts wählen, ist ein neuer Trend und einer, der natürlich dann zum Teil erklärt, warum diese rechtspopulistischen Parteien in so vielen Teilen Europas und natürlich auch den USA so erfolgreich sind.
Eine gefährliche Entwicklung. Richtig, jetzt haben wir sehr viel über die geopolitische Situation gesprochen. Es gibt ein weiteres wichtiges Thema, welches gerade die Arbeitswelt sehr stark verändert, und das ist der Einzug von künstlicher Intelligenz. Jetzt, bevor wir weiter darüber sprechen, lass uns erst ein paar Eindrücke gewinnen, wie es in den Medien dazu klingt. Sabrina Durante vom Advanced Team hat sie für uns zusammengestellt.
«Mit Tempo, Druck und Angst» – so lautet der Titel von einem Blickartikel über die 5 grossen Arbeitstrends für 2026. In der Kommentarspalte wird deutlich, was die Leserinnen und Leser umtreibt. «Ich muss mich in KI weiterbilden, damit sie mich dann ersetzen kann.» «Menschlichkeit und Empathie, das war es. Jetzt schlägt das Pendel gnadenlos zurück.» «Jobkiller KI», schreibt die Zeitung 20 Minuten. 43% der SchweizerInnen haben Angst, wegen KI ihren Job zu verlieren. In den Kommentarspalten werden ihre Ängste deutlich, auf dem Arbeitsmarkt überflüssig zu werden. Wenn ihnen die KI die Arbeit wegnimmt, weil sie effizienter und günstiger ist als sie, dann können sie sich noch so viel weiterbilden. Sie sind ganz einfach ersetzbar. Andere Stimmen finden, nicht KI an sich stelle ein Risiko dar, sondern die mangelnde Flexibilität der Arbeitnehmenden selber. So schreibt zum Beispiel ein Leser, ich glaube nicht, dass jeder muss Angst haben, durch eine KI ersetzt zu werden. Aber jeder sollte Angst haben, durch einen anderen Mensch ersetzt zu werden, der KI besser nutzen kann.
Ja, wir haben es gerade gehört. Viele Menschen fürchten, dass KI ihre Jobs vernichten wird. Stimmt das? Und wenn ja, welche Bereiche werden am meisten betroffen sein?
Das stimmt zum Teil. Und das Gefährliche an dem ist das natürlich, dass das auch zum Teufelskreis werden kann. Das heißt also, wenn die Angst vor der künstlichen Intelligenz und die Angst vor der Veränderung des Jobs, damit fange ich erstmal an, dazu führt, dass man selbst nicht lernt, wie man diese Technologien, diese Werkzeuge benutzen kann, dann vergrößert das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der eigene Arbeitsplatz dann gefährdet wird. Also da ist gerade die Gefahr. Die künstliche Intelligenz ist auf der einen Seite so wie andere Technologien aus der Vergangenheit, die Digitalisierung, die Mechanisierung während der industriellen Revolution. Und es sind immer Technologien gewesen, die zu mehr Produktivität geführt haben, die Arbeiter und Angestellte im Prinzip dazu gebracht hat, neue Methoden zu lernen und wo sich die Arbeit stark verändert hat. Aber im Endeffekt wurden während dieser Phasen Arbeitsplätze geschaffen, nicht unbedingt dieselben Arbeitsplätze wie vorher, aber es gibt immer wieder dann neue Innovationen, neue Möglichkeiten. Und alle Studien, die ich bis jetzt gesehen habe, die suggerieren, dass das auch hier der Fall sein wird. Wie ist die künstliche Intelligenz anders? Und das ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Es gibt zwei große Unterschiede. Der erste ist, dass ein Teil der Wirtschaft betroffen ist, gerade im Dienstleistungsbereich, der von früheren technologischen Revolution doch eher ausgenommen war. Das heißt also, es betrifft jetzt nicht unbedingt, übrigens nicht nur technologischen Revolutionen, sondern auch anderen Revolutionen, zum Beispiel halt das Offshoring von Jobs in andere Länder. Ja, das heißt also, es betrifft jetzt die Gebildeten, es sind die Anwälte, es sind die Banker, es sind zum Teil auch die Ärzte, es sind viele mit Qualifikationen, die sich damit jetzt auf einmal konfrontiert sehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Ausbreitung dieser Technologien unglaublich schnell ist und dass wir als Unternehmen und gerade auch als Gesellschaften viel langsamer sind, uns darauf anzupassen. Das heißt also, wenn solche Technologien über Jahre oder Jahrzehnte eingeführt werden, dann hat man natürlich schon die Möglichkeit, ein anderes Studienfach zu wählen, die Ausbildung anders zu gestalten, innerhalb der Unternehmen neue Rollen zu schaffen. Wenn das Ganze ganz schnell passiert, ist das natürlich viel, viel schwieriger. Und darin besteht schon eine große Gefahr. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass wir als Gesellschaften, als auch gerade auch als Demokratien schneller werden müssen, um gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, wo diese Langsamkeit in unserer Anpassung doch Konsequenzen haben könnte für einige, obwohl ich trotzdem glaube, dass das im Endeffekt mehr Produktivität und auch mehr neue Arbeitsplätze schafft.
Du hast jetzt vorher erwähnt, es betrifft durchaus also die hochqualifizierte Berufe. Was bedeutet das jetzt für die Art und Weise, wie wir Führung lernen? Reicht heute Erfahrung und Skills oder müssen wir ständig unsere Skills neu trainieren?
Ja, und ich muss dazu sagen, es heißt natürlich nicht, dass es auf einmal keine Anwälte, keine Banker und keine Ärzte mehr gibt, sondern es heißt, dass es bestimmte Sachen gibt, die Anwälte, Ärzte und Banker in der Vergangenheit gemacht haben und für die sie auch bezahlt wurden, die Technologie jetzt genauso gut oder besser und auf jeden Fall billiger machen kann. Das heißt also, die Frage ist dann, was ist mein Value Added? Wo kann ich tatsächlich noch als Mensch dann einen großen Unterschied machen? Und da gibt's ganz wichtige Bereiche, wo man das machen kann. Auch da wieder der Vergleich zu frühen technologischen Revolutionen, wo früher hat man viel manuelle Kraft benutzt und dann auf einmal hatte man Werkzeuge, Werkzeuge, die das besser machen könnte. Und dann war halt eben nicht die Frage, kann ich schneller sägen als alle anderen, sondern bin ich besser, um zu wissen, wo und wie ich das Ganze machen muss. Also das ist im Prinzip der wichtige Vergleich. Aber weil wir nicht wissen, wohin die Reise geht und weil sich diese Technologien so schnell entwickeln, ist tatsächlich das Allerwichtigste, und die Frage kriege ich häufig, ich kriege sie von Studenten und Teilnehmern hier, ich kriege sie von den Eltern, von den Freunden meiner Kinder, als ob ich tatsächlich da irgendwie das Orakel bin. Da kommt dann nur die Frage, was sollen die Kinder denn studieren, was sollen die denn lernen?
Oh mein Gott, ich werde dir diese Frage später auch stellen, natürlich.
Ja, dann stellen sie mir später vielleicht. Aber das Allerwichtigste ist, zu lernen, wie man lernt. Das heißt also, das verändert sich so schnell, dass das Einzige ist, was wir wirklich wissen, mit Sicherheit, ist, dass wir uns ständig neu anpassen müssen und richtig gut werden müssen, was Lernen angeht, in jedem Moment des Lebens. Und wenn wir das machen, dann können wir diese Technologien nutzen, um Arbeit zu verbessern, um mehr Wohlstand zu schaffen, um Probleme schneller zu lösen. Aber ich komme wieder zurück zu dem Kommentar über Teufelskreis. Wenn wir Angst davor haben, uns verschließen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel größer, dass wir diese Chancen nicht nutzen und dass tatsächlich dann mehr Arbeitsplätze wegfallen und automatisiert werden. Mhm.
Sehr interessant. Ich möchte die Diskussion gleich vertiefen, aber bevor wir das tun, hören wir uns doch ein paar der zentralen Fakten zum Thema an. Alexandra Riener aus dem Advanced Team hat sie für uns zusammengestellt.
Gemäß dem neuesten Future of Job Survey des World Economic Forums WEF werden technologieorientierte und menschenbezogene Fähigkeiten bis 2030 an Bedeutung gewinnen. Künstliche Intelligenz und sogenannte Big Data führen die Liste der am schnellsten wachsenden Fähigkeiten an. Sie sind dicht gefolgt von Cybersicherheit und Netzwerk sowie Technologiekompetenz. Arbeitskräfte, die ihre Fähigkeiten im Umgang mit KI sowie ihre Kreativität und Belastbarkeit verbessern, haben bereits heute bessere Chancen. Das betrifft alle Tätigkeitsbereiche, nicht nur IT-spezifische Rollen. Das WEF prognostiziert, dass weltweit 59% aller Arbeitskräfte ihre Fähigkeiten bis 2030 upskillen müssen. Ähnlich klingt es im renommierten Businessmagazin Forbes. Zu den wichtigsten Skills der nächsten Dekade zählen auch hier digitale Kompetenzen, Datenanalyse zur Entscheidungsfindung und emotionale Intelligenz. Auch auf Leadership wird sich die KI-Revolution massiv auswirken. Gemäß McKinsey deuten aktuelle Untersuchungen darauf hin, dass Menschen, KI-Agenten und Roboter zunehmend Seite an Seite arbeiten werden. In diesem Umfeld werden CEOs und Führungskräfte nicht immer die klügsten Köpfe im Raum sein. Traditionelle Befehls- und Kontrollansätze werden in der Folge tendenziell ins Leere laufen. Stattdessen wird es viel wichtiger, den richtigen Kontext zu schaffen, in dem Teams, Herausforderungen und Disruptionen mit Hilfe von KI erfolgreich bewältigen können.
Also die unsichere geopolitische Situation auf der einen Seite, der Siegeszug der KI auf der anderen Seite. Was heißt das jetzt konkret für uns? Die 1-Million-Dollar-Frage. Wie bleibt man konkurrenzfähig in dieser ständig veränderten Welt? Was sind die Skills, die wir brauchen, um weiterhin zu bestehen?
Ja, also ich glaube wirklich, bevor wir zu Skills kommen, geht es tatsächlich um Mindset, um die Einstellung. Das heißt also, wir müssen wirklich uns darüber im Klaren sein, dass die Welt nicht revertiert zu einer Version, mit der wir vertrauter sind. Das heißt also, es gab eine Zeit, wo wir gesagt haben, na gut, der Brexit und Trump, das war ein historischer Unfall. Und dann kam die Pandemie und in dem Moment, wo die vorbei ist, wird die Welt schon wieder in Ordnung sein. Und dann kam der Krieg zwischen Russland und Ukraine und die Flüchtlinge und die hohen Energiepreise und die Unsicherheit. Und dann haben wir gedacht, na gut, das ist vielleicht ein lokaler Konflikt. Und jetzt haben wir den Konflikt im Nahen Osten, wir haben Konflikte in der ganzen Welt. Und es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, da kommt jetzt noch die künstliche Intelligenz dazu, dass sich die Welt immer schneller verändern wird. Und dass wir uns mit ihr verändern müssen, dass wir gleichzeitig natürlich auch zumindest kollektiv diese Veränderung gestalten können, wie die Regulierung aussehen muss, wo wir investieren und wie wir uns darauf selbst vorbereiten. Aber wenn wir erstmal damit anfangen, dass wir verstehen, dass sich die Welt weiter verändern wird und dass es nicht hilfreich ist, zu viel Zeit darauf zu verwenden, das zu lamentieren, dass sich die Welt so stark verändert hat, dann können wir anfangen zu sagen, was kann ich lernen? Und ihr habt gerade einige Sachen geteilt, Sachen, die Studien vom World Economic Forum und anderen sagen, dass die nützlich sein können. Und das Wichtige ist aber zu sagen, das ist das, was wir im Moment glauben. Aber es kann durchaus sein, dass in 1-2 Jahren das Ganze schon wieder ein bisschen anders aussieht. Also ich gebe ein Beispiel dazu. Vor 2 Jahren, da war ChatGPT gerade 1 Jahr alt oder ein bisschen weniger sogar, dann ein bisschen mehr als ein Jahr. Da gab es einige Schulen und Online-Anbieter, die dann Kurse angeboten haben im Prompt Engineering. Wie schreibt man ein gutes Prompt für ChatGPT? Naja, so gut 3 Monate oder 6 Monate später ist dann klar geworden, dass man tatsächlich künstliche Intelligenz benutzen kann, um besser Prompt zu schreiben. Das heißt also, ich schreibe jetzt ein Prompt, dass ich mir bitte ein Prompt schreiben soll, wie ich das Ganze benutze. Ja? Oder noch vor ein paar Jahren waren alle davon überzeugt, dass das Wichtigste ist, dass Kinder lernen, wie sie programmieren können. Also wir sind da Rabeneltern gewesen in den USA, weil wir nicht unsere Kinder samstags morgens in die Programmierschule geschickt haben. Nicht, weil wir wussten, was passiert, sondern weil unsere Kinder sehr stur waren und lieber Sport gemacht haben. Und es stellt sich heraus, Programmieren ist nicht so zukunftsfähig, wie wir das tatsächlich dachten, denn über Vibe Coding können wir das Ganze automatisiert machen. Das heißt, wir wissen es nicht. Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, die Welt wird sich weiter verändern. Lernen zu lernen und sich immer wieder neu einzustellen und anzupassen und sich neu zu erfinden, ist das Allerwichtigste. Und dann natürlich sind die Bereiche, über die ihr gesprochen habt, erstmal interessant und gut und zukunftsfähig, aber auch das ist im Prinzip so eine Art Working Hypothesis, so eine Arbeitshypothese. In 2, 3 oder 5 Jahren kann es sein, dass wir merken, dass die Technologien tatsächlich doch was machen können, was wir vorher nicht so kommen gesehen haben und dass wir deswegen uns wieder neu einstellen müssen und uns wieder neu anpassen müssen.
Also die Devise ist wirklich lernen, wie man lernt oder lernen zu lernen. Jetzt, du bist bei IMD, einer der größten Business Schools, progressivsten Business Schools auch. Wie hat sich jetzt die klassische Management-Ausbildung verändert? Was sind die Skills, die ihr den zukünftigen Führungskräften beibringt?
Ja, die hat sich komplett verändert. Und zwar nicht nur wegen Themen wie Geopolitik und künstliche Intelligenz, sondern das fing natürlich schon viel, viel vorher an. Das heißt also, Führungsmodelle sind ganz anders. Das heißt, es geht weniger um Autorität und Command and Control, weil wir natürlich wissen, dass das nicht funktioniert, sondern es geht darum, wie man Teams motivieren kann, wie man authentisch führt, wie man es schafft, gleichzeitig die Leistung des Jetzigen zu verstärken, während man nach dem Neuen sucht, also dieses berühmte Perform and Transform und wie man das als Führungskraft selbst macht, statt sich auf eine Sache zu konzentrieren und zu hoffen, dass irgendwo anders im Unternehmen das andere passiert. Wie man sich immer wieder neu an neue Rollen anpassen muss, denn die Unternehmen verändern sich. Also das läuft natürlich schon einige Zeit und da kommt jetzt natürlich noch dazu die Geopolitik. Wir haben da als Industrie, damit meine ich jetzt die Business Schools als Sektor, mit Sicherheit einiges verpasst. Das heißt also, wir haben lange Jahre lang gesagt, konzentriere dich auf deinen Kunden, denk an deinen Investor und verschwende nicht deine Zeit mit Politik und Gesellschaft. Und das ist natürlich keine winning formula in der Welt, in der die Politik eine so große Rolle spielt. Das heißt also, wie helfen wir Führungskräften und nicht nur Führungskräften, die Verbindung zu knüpfen zu dem, was in der politischen Welt passiert und was in der Wirtschaft passiert und was in den Unternehmen passiert. Und natürlich auch die Technologie, die sich immer weiter verändert und neue Möglichkeiten gibt, neue Geschäftsmodelle zu erfinden, neue Effizienz zu suchen, neue Organisationsstrukturen zu schaffen. Das ist natürlich ein aufregender Bereich.
Und jetzt stelle ich doch die Frage, die du so oft gestellt bekommst. Also was würdest du deinen Kindern raten, damit sie im Arbeitsmarkt oder in den nächsten 20, 40, 50 Jahren bestehen?
Also das Allerwichtigste ist das, was ich wirklich schon gesagt habe. Das heißt also eine Leidenschaft dafür zu entwickeln, neue Sachen zu lernen und auszuprobieren. Und da gehört natürlich dazu ein bestimmtes Selbstvertrauen und eine bestimmte Selbstsicherheit, dass man solche Risiken eingehen kann. Das heißt also als Eltern haben wir da schon eine ganz große Rolle und eine wichtige Rolle auch zu unterstützen, die Kinder Fehler machen zu lassen, damit sie von ihnen lernen können. Man lernt natürlich unheimlich viel von Fehlern. Und als Eltern tut uns das natürlich schwer, wenn wir sehen, dass unsere Kinder eine Entscheidung treffen, die vielleicht nicht die richtige ist, aber sie müssen natürlich davon lernen. Das heißt also, wie schaffen wir ein Umfeld, wo Kinder auch die psychologische Sicherheit zu haben, Fehler zu machen und zu lernen, Leidenschaft zu entwickeln, auch zu lernen, dass man mal hart arbeiten muss. Ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen kontrovers ist, aber ja, nicht alle Karrieren sind möglich mit 9 bis 5 an Arbeitszeit, zumindest zu bestimmten Zeiten. Deswegen ist das auch ganz gut, dass man in der Universität mal lernt, wie das aussieht, wenn man tatsächlich ein paar extra Stunden rein investieren muss, um was zu erreichen. Also diese Geflogenheiten, diese Muskeln im Prinzip so ein bisschen zu trainieren. Ja, wie arbeite ich hart? Wie arbeite ich mich in ein neues Thema rein? Wie entwickle ich Leidenschaft über was Neues? Wie lerne ich das mit verschiedenen Menschen, mich zu verknüpfen und von ihnen zu lernen? Wie arbeite ich in Teams? Das sind ganz wichtige Sachen und die sind mit Sicherheit relevant für viele, viele Jahre. Aber ob es nun dieses Fach ist oder jenes Fach ist, diese Programmiersprache oder jene, dieses Werkzeug oder das, da wäre ich viel, viel vorsichtiger.
Die Zeit vergeht. Ich möchte unser schönes Gespräch abschließen mit einer letzten Frage. Was ist deine Vision für die Zukunft? Was gibt dir persönlich Hoffnung?
Also ich bin Optimist, trotz aller Herausforderungen. Es gibt so viel Unglaubliches, was Menschen individuell und kollektiv geschaffen haben, was sie erreicht haben und was wir in der Zukunft erreichen können, gerade auch mit der Unterstützung von neuen Technologien. Und die Arbeit, die wir machen bei IMD, ist natürlich deswegen sehr, sehr wichtige Arbeit. Ich habe einen Großteil meiner Karriere verbracht an Schulen, die sich darauf konzentrieren, die nächste Generation auszubilden. Und das ist unheimlich toll, junge Menschen zu sehen, wie sie lernen, den Idealismus, den sie mitbringen. Aber die Probleme der Welt sind so, dass wir leider uns nicht nur darauf verlassen können, dass die nächste Generation die Fehler der vorherigen Generation korrigiert. Denn viele der Entscheidungen, die wir treffen oder viele der Sachen, die wir jetzt nicht angehen, führen natürlich dazu, dass viel Wert zerstört wird oder dass viele Möglichkeiten ausgelassen werden. Und deswegen, was wir hier versuchen bei IMD, ist natürlich Führungskräften und Organisationen zu helfen, diese Herausforderungen anzugehen, aber auch gleichzeitig unsere Plattform zu nutzen, um zu helfen, dass die Arbeit, wenn es um Gleichberechtigung und Gleichstellung geht, weitergeht, dass die Energiewende schneller passiert, dass wir künstliche Intelligenz verantwortungsvoll umsetzen. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass wir hier ein bisschen was verändern können in der Welt, gerade eben, weil wir mit Unternehmen und Führungskräften aus der ganzen Welt zusammenarbeiten können. Und das gibt mir jeden Tag wieder neue Hoffnung, neuen Mut und neue Motivation.
Sehr, sehr schön gesagt. Was ich von unserem Gespräch sehr klar mitnehme, ist dieses Lernen zu lernen als die Fähigkeit, die uns sicher in die Zukunft bringt. David, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.
Das war der Advanced Podcast mit Alkistis Petropaki. Weitere Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Alles weitere zu Advanced gibt's online unter weadvance.ch, auf Instagram unter @weadvance.ch und auf LinkedIn.